beso número 9 ya lo van a confesar. Está sentado en la celda con el cura del penal. Porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Así, al confesar, los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los iba la noche del duelo muy contento a su jacal, pero al mirar a su amor en brazos de su rival, ardió en su pecho el rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín, se formó el pelotón y rumbo al paredón se oyó el preso decir: al preso número 9 ya lo van a confesar.
...1910-1920... 10 años de revolución mexicana.
1910 bis 1920, 10 Jahre mexicanische Revolution.
La revolución mexicana, como todo hecho histórico, es variable con el paso del tiempo y compleja en su organización y desarrollo. Surge como una protesta de tono eminentemente político frente al régimen porfiriano, pero quienes van participando en ella, quienes van haciéndola, le imprimen la huella de sus ideas, de sus intereses, de sus aspiraciones.
Wie jedes andere historische Ereignis durchläuft auch die mexikanische Revolution im Laufe der Zeit große Veränderungen und entwickelt eine komplexe Organisation. Sie entsteht aus Protest gegen das porfirianische Regime und trägt einen politischen Charakter. Aber ihre Teilnehmer, diejenigen, die sie machen, drücken ihr den Stempel ihrer Ideen, ihrer Interessen, ihrer Hoffnungen auf.
Casi 30 años habían pasado ya y Porfirio Díaz seguía en el poder, envejeciendo y llegando a los 80 años de edad. Nada ni nadie parecía capaz de discutir el porfiriato, siempre en aumento, ni menos aún de sustituirlo. Sin embargo, desde el año 1904 ya se empezaba a preguntar quién sustituiría al presidente en caso de muerte, pero no se llegaba a ninguna decisión.
Beinahe 30 Jahre waren vergangen und Porfirio Díaz, bald 80 Jahre alt, blieb an der Macht. Nichts und niemand schien fähig, das immer noch an Einfluss gewinnende Porfiriat in Frage zu stellen, geschweige denn, es zu ersetzen. Trotzdem begann man schon 1904 zu überlegen, wer den Präsidenten nach seinem Tod ersetzen würde, kam aber zu keiner Entscheidung.
En 1908, ante el periodista norteamericano Krillman, el presidente Díaz, explicándose a sí mismo, se calificaba como el último de los hombres necesarios en la historia de México. Su larga permanencia en el poder y la forma rigurosa como casi siempre lo ejerció habían sido capaces, según él, de operar un cambio social en la organización política y social del país.
1908 erklärte Präsident Díaz gegenüber dem amerikanischen Journalisten Krillman, dass er nach Ablauf seiner Amtsperiode zurücktreten würde, da das mexikanische Volk nun reif sei, seine eigene Regierung zu wählen. Seine lange und strikte Machtausübung hätten zu einem Wandel in der sozialen und politischen Organisation des Landes geführt.
Muchos creyeron las palabras del presidente. Se produjo así un clima de verdadero debate, desconocido en el país desde hacía mucho tiempo. Pronto, sin embargo, se perfilaron dos claras corrientes de ideas. Los voceros de quienes, poseyendo fuerza social y económica, habían carecido hasta ese momento de poder político y esperaban ser los herederos naturalmente del porfiriato y proponían una especie de oligarquía de corte intelectual.
Viele glaubten den Worten des Präsidenten. Zum ersten Mal seit vielen Jahren entwickelte sich im Lande ein Klima, das eine offene Diskussion erlaubte. Bald jedoch zeichneten sich zwei klare Richtungen von Meinungen ab. Diejenigen, die über die soziale und ökonomische Macht verfügten, bis zu diesem Moment jedoch von der politischen Macht ausgeschlossen waren, betrachteten sich als die natürlichen Erben des Porfiriats und schlugen eine Art intellektuelle Oligarchie vor.
Otros, atenidos a un liberalismo ortodoxo, en cuya base estaba la creencia en la capacidad innata de todos los pueblos para la vida democrática, pensaban que el mexicano, ejerciendo su libertad electoral, llevaría al poder a quien debiera y mereciera gobernar al país.
Die Anhänger eines orthodoxen Liberalismus andererseits, dessen Basis der Glaube an die angeborene Fähigkeit jedes Volkes für ein demokratisches Leben bildete, glaubten, dass der Mexikaner durch die Ausübung seines Wahlrechts die Macht demjenigen erteilen würde, der ihm sie gebührte und der sie verdiente.
En estas últimas líneas de pensamiento estaba un hombre de claras y sostenidas preocupaciones políticas, Francisco I. Madero, quien en 1908 publica un libro, La sucesión presidencial en 1910, libro que causó verdadero escándalo dentro de los partidarios del presidente Díaz. Madero pensaba que México ya tenía una numerosa y verdadera clase media capaz de asumir conscientemente sus responsabilidades políticas.
Zu den Vertretern dieser Überzeugung gehörte Francisco I. Madero, der klare politische Vorstellungen hatte. Er veröffentlichte 1908 ein Buch mit dem Titel Die präsidiale Nachfolge 1910, das unter den Anhängern von Präsident Díaz einen wahren Skandal auslöste. Madero war überzeugt, dass Mexiko schon über eine bedeutende Mittelklasse verfügte, die durchaus fähig war, ihre politischen Pflichten verantwortungsvoll wahrzunehmen.
Madero, tomando como medida su propia perspectiva social, concluía que el pueblo mexicano estaba apto para la democracia. Por lo tanto, lo invitaba a organizarse en partidos para iniciar una auténtica vida institucional. Este era el único modo de garantizar la verdadera paz.
Gestützt auf sein eigenes soziales Bewusstsein zog Madero den Schluss, dass das mexikanische Volk bereit sei für die Demokratie. Er forderte es deshalb auf, sich in Parteien zu organisieren, um seinem Leben eigene demokratische Strukturen zu geben. Dies sei die einzige Möglichkeit, den wahren Frieden zu garantieren.
Sin embargo, en un momento de realismo conciliador y pensando que, sin duda, una ruptura total del sistema político nacional existente no sería fácil, Madero proponía que el hombre a elegir de inmediato fuera solo el vicepresidente. Este aprendería así el oficio de gobernar, para que, al desaparecer Porfirio Díaz, ocupara en forma natural la presidencia. Díaz no dio respuesta ninguna a las dos proposiciones, y quienes con ligera tibieza simpatizaban con tales postulados eran descartados brutalmente de la vida nacional y hasta con la misma muerte.
Madero machte dann jedoch in einem Moment von versöhnlichem Realismus und sicher auch mit der Überlegung, dass eine vollständige Zerstörung des bestehenden nationalen politischen Systems nicht einfach sein würde, den Vorschlag, vorderhand nur den Vizepräsidenten neu zu wählen. Dieser hätte dann Zeit, sich auf sein Amt vorzubereiten und könnte beim Abtreten von Porfirio Díaz dessen Nachfolge reibungslos übernehmen. Díaz beantwortete keinen der Vorschläge und ließ alle auch nur lauwarmen Sympathisanten dieser Postulate von der nationalen Bühne verschwinden, teilweise sogar durch Mord.
Ante tales actitudes, Madero pasó inmediatamente a la práctica de sus ideas. Primero organiza un partido, el antirreeleccionista, y después inicia lo que resultaba entonces un hecho insólito en la historia entera de México, una campaña electoral. Acompañado únicamente de su mujer y de un correligionario, Madero recorre amplias zonas del país.
Angesichts dieser Reaktion ging Madero sogleich zur Verwirklichung seiner Ideen über. Erst gründete er seine Partei der Nichtwiederwahl, dann initiierte er ein in der ganzen mexikanischen Geschichte einzigartiges Ereignis, eine Wahlkampagne. Nur von seiner Frau und einem Glaubensgenossen begleitet, bereiste Madero weite Gebiete des Landes.
Primero la burla, después la alarma y por último la represión. Serían las respuestas que la campaña de Madero habría de tener en los círculos del gobierno. La figura del retador de Díaz, ya fuera solo por esa actitud, crecía enormemente al contacto popular. El David bíblico que muchos mexicanos esperaban se hacía presente.
In den Regierungskreisen reagierte man auf Maderos Kampagne zuerst mit Spott, dann mit Besorgnis und schließlich mit Unterdrückung. Der Herausforderer von Díaz gewann durch den Kontakt mit der Bevölkerung enorm an Bedeutung, und sei es auch nur durch die heftige Reaktion auf die Kampagne. Der von vielen Mexikanern erwartete biblische David war erschienen.
En junio de 1910, desde la cárcel a donde su audiencia lo llevó, Madero contempla el proceso electoral. Semanas antes, los primeros desórdenes, en lugares tan distantes entre sí como Yucatán y Sinaloa, reflejaban el clima de tensión que México vivía.
Vom Gefängnis aus, wohin ihn seine Wahlkampagne gebracht hatte, verfolgte Madero im Juni 1910 die Wahlvorgänge. Wochen vor Ausbruch der Aufstände spiegelten die ersten Unruhen in so weit voneinander entfernten Gegenden wie Yucatán und Sinaloa das gespannte Klima wider, in dem Mexiko lebte.
El 4 de octubre de 1910, el Congreso declara, como desde décadas era lo normal, presidente para los próximos 6 años al vejestorio de Porfirio Díaz. El 5 de octubre, Madero sale libre bajo fianza de la prisión y cruza la frontera a los Estados Unidos. La revolución ya se perfilaba claramente.
Am 4. Oktober 1910 rief der Kongress, wie dies seit Jahrzehnten üblich war, den greisen Porfirio Díaz zum Präsidenten für die nächsten 6 Jahre aus. Am 5. Oktober konnte Madero das Gefängnis gegen Kaution verlassen und flüchtete in die Vereinigten Staaten. Die bevorstehende Revolution zeichnete sich schon deutlich ab.
Desde su refugio en el extranjero, Francisco y Madero formula y hace penetrar en México su plan revolucionario. Denuncia el fraude electoral, desconoce los poderes constituidos y ahora él ocupará la presidencia en forma provisional, hasta la reelección de nuevas elecciones. Propone corregir por el camino de la ley los abusos cometidos por el porfiriato en el campo y hace un llamado a las armas el 20 de noviembre. Estos serán los aspectos fundamentales del Plan de San Luis, cuya síntesis y lema era «Sufragio efectivo, no reelección».
In seinem ausländischen Versteck formulierte Madero seinen revolutionären Plan und ließ ihn in Mexiko verbreiten. Er beschuldigte die Regierung des Wahlbetrugs, aber erkannte die konstituierten Mächte und verkündete, dass er die Präsidentschaft bis zur Durchführung neuer Wahlen provisorisch übernehme. Er schlug vor, die vom Porfiriat auf dem Lande begangenen Missbräuche auf gesetzlichem Wege wiedergutzumachen und rief am 20. November zum Aufstand auf. Dies waren die Kernsätze des Planes von San Luis Potosi, dessen Devise lautete: tatsächliches Wahlrecht, keine Wiederwahl.
Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó como rayo tierras nayaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento llegó hasta Escuinapa. Y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que en los mochis ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Miraron pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió pa' Caborca y por Mexicali sintió que moría. Paso por la Rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Y este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara.
El temor de algunos revolucionarios, la vigilante espera de otros, la inseguridad de muchos y aún las primeras desavenencias hicieron inciertos los días iniciales del movimiento. Pero al fin, y gracias a la eficacia de la vieja institución mexicana de las figuras regionales de estilo patriarcal, Madero logra la adhesión de a quienes serían los primeros brazos armados de la revolución: Pascual Orozco y Francisco Villa. La revolución había comenzado.
Die Angst einiger Revolutionäre, die wachsame Erwartung der anderen, die Unsicherheit von vielen und auch die ersten Unstimmigkeiten ließen den Zeitpunkt des Aufstandes unsicher werden. Aber schließlich, dank der Effizienz der alten mexikanischen Institution der regionalen Patriarchen, gelang Madero der Zusammenschluss derjenigen Männer, welche die führenden Köpfe der Revolution sein würden, nämlich Pascual Orozco und Francisco Villa, genannt Pancho Villa. Die Revolution hatte begonnen.
El régimen de Díaz contraatacó y el estado de Chihuahua, en el norte del país, se convirtió en el amplio escenario de sus primeras derrotas. Otra de las figuras claves dentro de este movimiento es la del campesino Emiliano Zapata, quien se levantó en armas en el sur. Los brotes armados se dejaron sentir violentamente en otras partes del país.
Das Regime von Díaz startete eine Gegenattacke und der Staat Chihuahua im Norden des Landes wurde zur Bühne seiner ersten Niederlagen. Eine weitere Schlüsselfigur des Aufstandes war der Bauer Emiliano Zapata, der sich im Süden des Landes erhob. Auch in anderen Landesgegenden kam es zu bewaffneten Unruhen.
En la propia capital y como eco de las victorias revolucionarias, hay motines contra Díaz. Este finalmente renuncia a la presidencia y abandona el país. Después de 6 meses de lucha intensa, la revolución maderista había triunfado.
Sogar in der Hauptstadt gab es, als Reaktion auf die Siege der Revolutionäre, Verschwörungen gegen Díaz. Dieser trat schließlich von seinem Amt zurück und verließ das Land. Nach 6 Monaten intensiver Kämpfe hatte die Revolution Maderos triumphiert.
Madero, militarmente victorioso, organiza el poder colocando en el gobierno interino a varios de sus hombres. Esperaba que su mandato tuviera un indiscutible origen democrático y no se equivocó. Su llegada a la Ciudad de México después del triunfo fue un espontáneo y verdadero acogimiento del pueblo, que se formalizó legalmente en las elecciones de 1911.
Militärchef siegreich organisierte Madero die Macht, indem er mit mehreren seiner Männer eine Interimsregierung formte. Er war überzeugt, dass seine Handlungsweise auch vom Volk unterstützt wurde und er irrte sich nicht. Seine Ankunft in Mexico City nach seinem Triumph wurde von der Bevölkerung spontan und herzlich gefeiert und seine Regierung in den Wahlen von 1911 formal bestätigt.
Mas sin embargo, comenzaron las discordias entre los revolucionarios durante el periodo de interinato. Unos porque vieron frustrado su acceso al poder, otros porque sucumbieron a la intriga de que desde el poder urdía para dividir el movimiento los hombres del antiguo régimen.
Nun begannen jedoch auch schon die Unstimmigkeiten unter den Revolutionären. Einige waren enttäuscht, weil ihnen der Zugang zur Macht verwehrt war. Andere verwickelten sich in Intrigen, die von Mitgliedern des alten Regimes angezettelt wurden, um die revolutionäre Bewegung zu spalten.
Así las cosas, Madero asumió el poder con un partido seriamente desavenido. La prueba más clara de esa situación fue el alzamiento de Emiliano Zapata, amparado en el plan de Ayala a escasos 20 días de haber ocupado Madero la presidencia de la República. Solamente que en el caso de Zapata, el origen de la disputa obedecía a algo más profundo que lo puramente político, pues en ella afloraban enérgicamente nuevos puntos de vista sobre lo que debería ser la revolución.
So übernahm Madero die Macht mit einer schon ernsthaft zersplitterten Partei. Der klasse Beweis für diese Situation war der Aufstand Emiliano Zapatas, der nach knapp 20 Tagen Regierungszeit seinen Plan von Ayala präsentierte. Die Gründe für seinen Widerstand waren jedoch nicht nur politischer Natur, denn er offerierte völlig neue Ansichten darüber, was eine Revolution sein sollte.
La historia lenta de México porfiriano adquiría ahora una aceleración insospechada. Viejas y agudas carencias como las de la tierra cobraron una urgencia inusitada. Quienes las padecían desde tiempo casi inmemorial pensaron que la palanca del poder, ahora en manos del jefe de la revolución, debería servir para satisfacerla de inmediato. El lema legendario grabado en la historia es el que decía: tierra y libertad.
Der lange Verlauf der Geschichte des porfirianischen Mexikos erlebte nun plötzlich eine unverhoffte Beschleunigung. Alte und mit viel Bitterkeit verbundene Missstände wie die Bodenfrage erhielten plötzlich ungewöhnliche Dringlichkeit. Diejenigen, die seit undenklichen Zeiten unter diesen Zuständen gelitten hatten, erwarteten nun, da die Macht in den Händen des Anführers der Revolution lag, eine sofortige Lösung des Problems. Die legendäre historische Devise hieß ja Land und Freiheit.
Madero tenía en sus propias convicciones sobre el sentido de la revolución. Para el nuevo presidente de México, el camino verdadero era la ley y solo para sus cauces deberían encontrar soluciones los grandes problemas nacionales. Si antes todo había sido hecho por la fuerza, ahora todo debería hacerse por el derecho. Aún las más urgentes necesidades, como eran las propuestas por Zapata, la repartición de la tierra.
Madero hatte jedoch seine eigenen Ansichten über die Revolution. Für den neuen Präsidenten Mexikos kam nur der gesetzliche Weg in Frage. Nur über dessen Kanäle konnten und sollten die großen nationalen Probleme gelöst werden. War vorher alles mit Macht und Machtmissbrauch gemacht worden, so sollte nun alles über den Rechtsweg erledigt werden. Dies galt auch für die dringendsten Notwendigkeiten, wie die Vorschläge Zapatas für die Verteilung des Landes.
curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. Si tobillos quiere ser ave, pero no encuentra nido. Y no quiere vivir. Y no quiere morir. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra. Es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive.
Llevaba los años de la libertad, caía la guerra con toda su fuerza, mientras mi madre cruzaba esta tierra, antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara, por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejanas fronteras, pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera, plantar un mundo con miles de frutos, donde quepamos, toda o ninguno, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin...
Feuerzeug, guck wie ich Feuerzeug. Shit, ich bin Feuer für euch. Lit wie ein Feuerzeug. Gib mir dein Feuerzeug. Guck wie ich Feuerzeug. Shit, ich bin Feuer für euch. 1, 3, 1, 2. Fick die Polizei. Mittelfinger high. Ganze Clique ist mit dabei. 1, 3, 1, 2. Fick die Polizei. Mittelfinger high. Ganze Clique ist mit dabei. Tanze Macarena, ja, smart wie Wikipedia. Mach mir nicht auf Player, ja, fackel dein Carrera ab. Maria Magdalena, ja, nenn mich Bitch, doch diese Bitch ist eine neue Ära, ja. Keine Fehler, na, lit. Lit wie ein Feuerzeug, gib mir dein Feuerzeug. Guck wie ich Feuerzeug, shit, ich bin Feuer für euch. Lit wie ein Feuerzeug, gib mir dein Feuerzeug. Guck wie ich Feuerzeug. Shit, ich bin Feuer für euch. Ja. 1312, fick die Polizei. Mittelfinger high, ganze Clique ist mit dabei. 1312, fick die Polizei. Mittelfinger high, ganze Clique ist mit dabei. Zunge scharf wie Laser, ja. Bin ein Popstar, Waiter, ja. Fick den Staat, fick BKA. Ihr könnt uns nicht zähmen lassen. Kenne ich